Ja, wir, wenn wir über den Glauben reden, wenn wir über Gott reden, dann tun wir das ja immer auch ganz in dem, was uns umgibt, mit Bildern, die uns umgeben. Und die sind uns ja auch sehr bekannt, dieser Vers. Wir haben ihn ja in der Lesung gehört und jetzt auch gerade noch mal gesungen. Ist ja auch ein Vers, den wir kennen, bahnt einen Weg unserem Gott. Und das ist ja dann immer die Frage, wie geht denn das? Also wir wissen ja, wie man eine Straße baut und dann braucht man eine Raupe und planiert und. Das kriegen wir irgendwie hin. Aber wie funktioniert das eigentlich, einen Weg zu bahnen unserem Gott? Am vergangenen Sonntag haben wir uns ja mit dieser Frage beschäftigt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, die Longevity, dieser Gedanke, möglichst lange zu leben, das ist ja der Hintergedanke, das ist ja gerade so ein Megatrend. Und dann ging es ja am Ende um die Frage, nicht wie lange lebst du, sondern wofür lebst du? Weil das ist eigentlich die viel spannendere Frage. Damit hatten wir uns ja am vergangenen Sonntag dann auch beschäftigt. Und heute werden wir uns eben damit beschäftigen, nicht wie lange lebst du oder wofür lebst du, sondern es geht um die Frage, woraus lebst du eigentlich? Weil das, was wir eben gerade gesungen haben, so ist ja nur ein Beispiel, bahnt einen Weg unserem Gott. Da geht es ja darum, die Gotteswirklichkeit in unserem Leben zu leben. Und das ist eben nicht einfach eine Optimierung der eigenen Kräfte und Wirklichkeiten, sondern man braucht nicht irgendwie mehr Kraft, man braucht nicht irgendwie mehr Zeit, sondern um diesen Weg, um in diesem Bild zu bleiben, eben zu bahnen, braucht man eine andere Kraft. Und diese andere Kraft ist ja eben die Frage, was das ist und woher das kommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hier in Berlin ist ja auch ein bisschen schwierig wegen der ganzen Lichtverschmutzung, aber ihr habt ja bestimmt schon mal irgendwann abends dann unter so einem Sternenhimmel gesehen mit möglichst wenig Lichtverschmutzung und wo ihr dann so den ganzen Kosmos irgendwie da vor Augen gehabt habt. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Zwei Dinge, hat Immanuel Kant ja gesagt, die lassen ihn immer wieder irgendwie begeistert zurück. Das moralische Gesetz in mir und der bestirnte Himmel über mir. Ich weiß nicht, wie oft ihr über das moralische Gesetz in euch staunt. Vielleicht war das auch so eine Geschichte eher nur für Kant. Aber so der bestirnte Himmel über uns, das ist ja schon irgendwie eine faszinierende Geschichte. Und es ist immer ein Gefühl, was man dabei sehr schnell bekommt. Man fühlt sich ganz klein. Also und nicht nur die auf Jean-Luc Picard gehört haben, unendliche Weiten. Wir sind die Artemis, wir haben es ja mitgekriegt, die war ja jetzt 10 Jahre, ja 10 Jahre ist gut, 10 Tage unterwegs, also diese Artemis 2. Und sie war ja noch nie so weit weg, also kein Mensch war wie jetzt bei dieser Reise so weit weg von der Erde wie diese 4 Astronauten, irgendwie über 400.000 Kilometer. Und die haben auch sehr, sehr gestaunt über das, was sie so gesehen haben. Und fand das interessant, was einer der Astronauten dort gesagt hat. Denn er meinte irgendwie, er war ganz gespannt darauf, da hochzufliegen, zum Mond zu fliegen und dann das so zu erleben. Aber als er dann unterwegs war und als er dann die Umdrehung dort gemacht hat, da hat er dann auf einmal auf unseren Planeten geguckt und hat so inmitten eines riesen schwarzen Lochs diesen kleinen Planeten da gesehen und kriegt er eine große Sehnsucht, endlich wieder zurückzukommen, weil er wusste, da im Weltraum kann er nicht überleben. Und sagte, wir müssen darüber nachdenken, das ist unser Rettungsboot, was wir haben in diesen unendlichen Weiten. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir damit umgehen. Also auch er fühlte sich dann auf einmal nicht nur als einer, der da hochgeguckt hat, sondern der dann auch hochgeflogen ist, irgendwie ziemlich klein. Und das ist ja das, was man so wahrnimmt. Also auf der einen Seite staunt man und man kann dann darüber nachdenken und dann, ja, oh, jetzt blicke ich ja eigentlich in die Vergangenheit und alles hochspannende Dinge. Aber das, was die meisten Menschen umgibt, ist ja, oder dann befällt in diesem Augenblick, ist ja, dass sie sich ziemlich klein und nichtig vorkommen. Wer bin denn ich in diesen unendlichen Weiten? die vier, die dort oben waren und die runtergeguckt haben. Das müsste jetzt ziemlich hart für euch sein, aber von denen hat keiner euch gesehen. Ihr wart überschaubar. Ihr wart zu klein. Ihr wart zu mickrig. Konnte man nicht sehen. Und das ist so dieses Gefühl, was man bekommt. Boah, wer bin ich denn überhaupt? In dieser unfassbaren Größe, in dieser unfassbaren Weite. Und das ist ja etwas, was den Menschen dann immer wieder auch befällt. Wir haben gerade einen Vers aus Jesaja 40 oder Vers aus Jesaja 40 gehört. Und dem Jesaja ging es ja auch ähnlich. Er hat das ja auch so aufgenommen. Also dieser Vers, hebt eure Augen. Das ist bei ihm nicht so ein, ich sag mal so ein spirituell, auch ein spiritueller Gedanke gewesen, aber es war erstmal ein ganz naturwirklichkeitsnaher Gedanke. Hebt eure Augen auf und seht. Und beim Lesen kommt das dann nicht so schnell irgendwie auch raus. Also hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Herr vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Und worüber Jesaja eben hier nachdenkt, ist eben genau das, wovon ich gerade gesprochen habe. Er sagt, guckt doch mal da oben hin. Guckt euch doch mal den Sternenhimmel an. Und das ist ja auch so eine biblische Botschaft. Das ist jetzt nicht irgendwie so etwas zufällig Gewordenes, sondern das ist auf der einen Seite das, was Gott geschaffen hat. Und Gott führt die alle heraus und kennt alle beim Namen. Also was Jesaja hier deutlich macht, ist, wenn du in eine Wirklichkeit hineinguckst, die dich überfordert, die zu groß ist, die dich klein macht, denke daran, diese Wirklichkeit hat Gott und hält Gott in seiner Hand. Und das ist ja in diesem Abschnitt in Jesaja 40 eine ganz konkrete Wirklichkeit, eben das babylonische Exil. Wir hatten ja in diesem Jahr, haben wir schon ein bisschen darüber nachgedacht. Und Israel hatte eigentlich das Gefühl, ich meine, das wurde dann erst in unseren Zeiten dann so auch beschrieben, aber wir hatten eigentlich das Gefühl, so Gott ist tot. Oder vielleicht ist er nicht tot, aber zumindest ist er irgendwie weg. Das war so ihre Erfahrung, das war so ihr Erleben. Dass sie gesagt haben, irgendwie Gott ist nicht mehr da, denn ich bete zu Gott und bekomme keine Antwort. Vielleicht hört er mich ja gar nicht. Ich schreie zu ihm und es ändert sich in meiner Wirklichkeit nichts. Ich suche den Herrn und finde ihn nicht. Das war die Situation Israels in der babylonischen Gefangenschaft. Und das war so das Gefühl, was sie hatten. Gott ist nicht mehr da. Gott ist tot. Gott ist nicht mehr bei uns. Und das ist eben das, was wir dann auch gelesen haben in Jesaja 40. Meine Wege sind dem Herrn verborgen. So klagt Israel. Ja, es ist schön, wenn die Leute Zeugnis geben und wenn ich höre, was Gott alles Großes tut, aber in meinem Leben nicht. Und das ist eben nicht nur eine Erfahrung, die Israel gemacht hat im Rahmen der babylonischen Gefangenschaft, sondern das ist eben eine Erfahrung, die wir Menschen immer wieder auch machen. Und dann ist uns die Welt zu groß, zu mächtig und wir sind irgendwie zu nichtig, wir sind irgendwie nichts. Warum sollte sich der Himmel und Erde geschaffen hat, auch ausgerechnet für mich interessieren? Wir haben gerade ungefähr 8 Milliarden Menschen und wenn man guckt, wie viel dann schon gelebt haben, wofür interessiert er sich? Für mich? Wenn man so durch Berlin geht, dann merkt man sehr schnell, hier leben ein paar mehr Menschen, wenn man irgendwo in Brandenburg oder in Bayern oder so, in so einem Dorf wohnt, da kriegt jeder mit, was der andere macht. Und du kommst sonntags nicht zum Gottesdienst, also nicht in Brandenburg, in Bayern. Dann kriegt man das mit. Es ist nicht egal. Aber wenn man jetzt hier in Berlin ist, da wird man am Ende irgendwie einfach so ausgespuckt und man bekommt mit, also die kommen ja auch ohne mich klar. Das ist die Erfahrung, die wir Menschen auch immer wieder machen in bestimmten Situationen. Und dann eben die Erfahrung verbunden damit, dass es so eine Wüstenzeit in puncto Gottesbeziehung gibt. Genau in diese Zeit hinein oder genau von dieser Zeit redet eben hier Jesaja. Mein Weg ist dem Herrn verborgen. Nur noch mal kurz zur Erinnerung, wer sich mit dem Jesaja-Buch beschäftigt, kriegt dann mit. Das ist ja, wir haben es so eingeteilt, eigentlich in drei Abschnitte, früher in zwei Abschnitte. Und der erste Abschnitt war eben so Jesaja 1 bis 39 und da geht es eben um das Gericht. Da wurde Israel gerichtet und mit dem Kapitel 40 beginnt dann eben der Hoffnungsabschnitt im Jesaja-Buch. Da ändert sich auf einmal was. Und das Erste, was wir dann hören, ist, wir haben es ja auch in der Lesung gehört, der erste Vers, tröstet, tröstet mein Volk. Das ist die Antwort Gottes auf die Klage des Menschen. Das ist das Reden Gottes in die Situation des Menschen hinein. Tröstet, tröstet mein Volk. Gott ist ein Gott, der trösten will, der zu uns redet und der uns ein Wort davon sagt, dass die Knechtschaft vorbei ist. Wir kommen ja gerade vom Ostermorgen und das ist genau das, was hier nochmal aufgenommen wird in Bezug auf die Verlorenheit des Menschen. Deine Knechtschaft ist vorbei. Trost steht vor der Tür. Und das ist das, was Jesaja hier als erstes sagt. Und als nächstes kommt dann eben so dieser Gedanke, dass Gott bei seinem Volk sein will, mit ihnen sein will. Und das hängt eben auch eng mit dem Trost zusammen, dass Gott tröstet, indem er uns nah ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir alle gut nachvollziehen können, wenn wir in Situationen sind, wo wir irgendwie verzweifelt sind, wo wir traurig sind, wo wir am Boden liegen, wo wir unsere ganze Nichtigkeit wieder erfahren. Ja, wie hilfreich ist es dann, wenn jemand dann steht so und von der anderen Straßenseite rüberruft, du, ich verstehe das, ich kenne das und das tut mir wirklich leid. Wir spüren richtig die Kraft, die darin ist. In diesen Worten. Dann rufen wir zurück, ja, ja, danke. Ja. Was ist das, was ist das, was Trost ausmacht? All die Kinder haben oder mal Kinder waren, wissen das ja. Also wenn man sich dann, was weiß ich, irgendwie die Knie aufgeschlagen hat und man rennt dann zu Mama oder Papa und die stehen da und sagen, ah, tut weh, ne, hatte ich auch mal. Ja, aber geht wieder weg. Früher hat man ja immer gesagt, bist du heiratest, ist er. Was für ein Trost und was für eine Kraft. Nein, wenn wir am Boden liegen, wenn wir uns unserer Nichtigkeit bewusst werden, dann ist nicht so ein rübergeworfenes Wort das, was uns tröstet, sondern dann brauchen wir jemanden, der uns nah ist. Und Kinder haben bestimmt einen psychischen Schaden bekommen, wenn sie dann immer nur gehört haben, oh, ja, aber wird schon wieder. Nein, das weinende Kind will in den Arm genommen werden. Das weinende Kind will Trost erfahren durch Nähe. Und das ist eben dieser zweite Punkt hier, dass Gott sagt, ich will euch trösten, indem ich euch nahe komme. Indem ich eben nicht aus der Ferne euch ein bisschen was zurufe, sondern indem ich euch nahe komme. Und dann sagt er, und nun hebt euren Blick auf. Und macht mit uns diese Bewegung, die wir vielleicht schon 100-mal gemacht haben und die uns erstaunen lässt und klein werden lässt, wenn wir eben in den Sternenhimmel gucken. Aber dann sagt Jesaja eben, weißt du, da ist ein Gott, der dir nahe kommt, der hat das alles da oben gemacht und erschaffen. Und er kennt jeden Einzelnen mit Namen. Und wenn so eine Gesteinsanordnung, wenn die schon so wichtig sind, dass Gott sie mit Namen kennt und alle herausführt. Was glaubst du eigentlich, wie er auf dich sieht? Dass er von da oben dann guckt und sagt, ah, guck mal, das ist einer von den, ich habe die mal durchnummeriert, diese 8 Milliarden. Und das ist eben die Nummer 1.774.000.000 und so weiter. Glaubst du das, sagt Jesaja? Nein, der Gott, der selbst die Sterne, jeden Einzelnen kennt, mit Namen und sie alle herausführt, das ist ein Gott, der dich auch kennt, der um deine Wirklichkeit weiß, der nicht daran vorüberschaut und der nicht sagt, und das ist die Botschaft ja auch des Kreuzes, du bist zu klein, du bist zu gering, du bist zu unwichtig. Nein, die ganze Geschichte, das ganze Evangelium, die Geschichte Jesu von Nazareth ist eine Geschichte gerade immer zu den Geringen hin. Wir können bei Weihnachten anfangen, nicht in den Palast, sondern dort, wo die Namenlosen, die niemanden wohnen. Dorthin ist er gegangen, um zu sagen, ich will dir nah sein und ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, wo du zu kämpfen hast. Ich weiß, wo du leidest. Ich weiß, wo du Schmerzen hast. Und dann, und das gehört dann ja auch dazu, das ist ja auch dann ein schöner Trost. Ich meine, wenn man so ein bisschen das Knie auf hat und dann, ja, wir hatten das ja auch schon mal, dann geht man da hin und pustet so ein bisschen, haben uns ja auch mal hier Gedanken drüber gemacht und dann ist alles wieder gut. Ja, bei so einer kleinen Schramme geht das schon mal. Aber es gibt ja auch manchmal Verletzungen, da machst du nicht einfach nur so, sondern da ist die Frage, ja, was tun wir denn jetzt? Was tun wir denn jetzt? Ein Trost, der sich eben nur in dem, ich sage jetzt mal nur, in dem zeigt, dass er dann nahe kommt und über den Kopf streicht und dann sagt, wird schon wieder gut, kann in bestimmten Situationen zu wenig sein. Weil bestimmte Situationen, die benötigen es. Da bedarf es eines Eingreifens. Und das ist eben auch hier der Fall. Natürlich, und dann wird Religion eben zu irgendwie so einer vertröstenden Geschichte. Hätte man Israel auch sagen können, ja, wisst ihr, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein und wenn ihr das dann im Babylon hinter euch habt, dann wird es wieder besser. Ja, eine Vertröstung auf die Zukunft wird schon werden. Und wenn der Glaube das ist, dass er uns nur auf die Zukunft hin vertröstet, aber nicht eine Kraft ist, im Hier und Jetzt Dinge dann auch zu verändern und zu verwandeln, ja, dann ist das irgendwie, dann kann man sich schon mal am Sonntagmorgen damit beschäftigen, aber dann ist das nichts, was irgendwie den ganzen, die ganze Woche über dann auch Kraft gibt. Die Frage ist, wie handelt Gott denn? Wie wirkt er denn hinein? Und hier empfiehlt Jesaja eben auch, den Kopf zu heben und in dieses Bewusstsein zu kommen. Und das, also von dem wir gerade geredet haben. Und das, was uns eben hier bei Jesaja dann begegnet, das ist so diese Bewegung des Glaubens, die eben nochmal eine ganz andere Bewegung ist. Denn es geht am Ende nicht darum, dass du noch mehr Kraft bekommst. Also vorher hattest du so viel Kraft und danach hast du so viel Kraft. Und wenn du richtig glaubst, hast du so viel Kraft. Das ist nicht das, worum es im Glauben geht. Der Glaube ist nicht irgendwie die Potenzsteigerung des Menschen, um im Leben besser klarzukommen. Natürlich wünschen wir uns immer, dass wir im Leben mit dem, was uns klein macht, mit dem, was uns ängstigt, mit dem, was uns nichtet, dann irgendwie das von uns wegzukriegen, loszuwerden. Und der Glaube ist aber nicht eben die noch größere Kraft, die uns dabei hilft, im Leben noch besser klarzukommen. Der Glaube ist nicht die größere Kraft, sondern der Glaube redet von einer anderen Kraft. Denn das, worum es am Ende im Leben geht, ist eben nicht mit auch übermenschlichen Kräften dann zu überwinden, sondern dazu braucht es eine andere, eine neue Kraft. Und diese neue Kraft, Jesaja beschreibt das ja am Ende. Also ich weiß nicht, wer von euch da schon mal von geträumt hat. Also steht ja, Jünglinge werden matt und Männer straucheln und so. Aber die auf den Herrn vertrauen, die wie auf Adlers Flügeln. Ja, manchmal träumt man nachts so eine Geschichte, aber spätestens beim Wachwerden merkt man irgendwie, naja, die Bodenhaftung hat man doch nicht ganz verloren. Aber was Jesaja hier macht, ist, oder was Jesaja hier beschreibt, ist eben nicht irgendeine Spinnerei, die dann irgendwie aufgemalt wird. Sondern, ja, er muss ja irgendwie aus dieser Welt oder die Wirklichkeit Gottes beschreiben, aus der Wirklichkeit dieser Welt heraus. Und er sagt eben, ja, der schwingt sich auf wie auf Adlers Flügel. Diese Woche, in der letzten Woche, heute ist ja der erste Tag der neuen Woche, in der vergangenen Woche habe ich genau wieder das erlebt. Und ich sage euch, großartig. Großartig. Ich mache ja in der Andreasstraße und dann in der Stolzenfeldstraße in den Seniorenheimen dort immer Gottesdienste freitags. Jetzt war ich dann Freitag wieder in der Stolzenfeldstraße und dann kam dann nach dem Gottesdienst eine von den Mitarbeiterinnen zu mir und sagte, können Sie mal bei Herrn vorbeigehen. Der kommt eigentlich auch immer zum Gottesdienst, war jetzt aber nicht da. Und sie sagt, der isst nicht mehr, der trinkt nicht mehr, der will irgendwie sterben. So, ich guck mal vorbei. Und dann bin ich zu ihm hin. Und die gehen da großartig mit um. Also da wird keiner gezwungen, weiterzuleben. Und wunderbar. Dann ging ich zu ihm hin und dann lag er da in seinem Bett. Und ich sage, ja, ist jetzt der letzte Abschnitt. Und dann kriegte er einen Strahl und sagte, ja, ja. Und strahlte. Also dieser gute Mann ist so ein ziemlicher Schrank auch, aber sehr fröhlich immer gewesen, immer irgendwie Scherze gemacht. Aber ich sah den so und dachte, das hatte ich so auch noch nicht. Ich habe schon viele ja auch beim Sterben begleitet. Aber so jemand, der dann so irgendwie, ja, ja, ist der letzte Weg. Der hat schon mit mehr als einem Auge auf die andere Seite hingeblickt. Und das ist die Kraft, die in ihm lebendig wurde. Und dann sagte ich so zu ihm, ja, und Sie wissen ja, wo es hingeht. Ne? Und ja, sagt er. Und dann lag immer so mit den Händen unter der Decke und dann holte er eine Hand raus und macht so dahin. Und er wird auf mich aufpassen. Also, dass man auf diesem Weg nicht verloren geht. So eine unglaubliche Hoffnung auf das, was kommt. Und diese Hoffnung hat sein Leben im Hier und Jetzt bestimmt und auch gerade auf dem letzten Weg. Und dann, ich muss jetzt irgendwie heute oder morgen noch mal vorbei, ich will dem noch mal so lächeln sehen. Also, es ist großartig. Und habe ihm dann nur gesagt, du, wenn Sie da sind, grüßen Sie den Herrn Jesus von mir. Weil das ist, ich kann ihn auch so grüßen, das weiß ich ja. Aber überlegt mal, der kommt jetzt drüben an und hat das nicht vergessen. Und das wird er nicht vergessen. Und dann sagt er zu unserem Herrn, du, ich soll dich noch von dem Pastor dort grüßen. Das ist diese Kraft des Glaubens. Und das ist dieser Trost, der eben nicht einfach darin besteht, dass wir ein paar warme Worte weitergeben und irgendwie vielleicht über den Kopf streichen, sondern der Trost, von dem Israel, den Israel hier wahrnimmt und von dem wir leben, ist eben dieser eine Trost, dass da ein Gott ist, der dich kennt und der um deine Geschichte weiß, wie es dir gerade geht. Und der nicht dafür gesorgt hat, dass du alle deine Sorgen los wirst, aber der es in Stein gemeißelt hast, dass du ihn nie wieder los wirst. Nie wieder. Und ob du auch wanderst durch Todesschattenschlucht, du musst kein Unglück fürchten, denn er ist bei dir. Sein Stecken und Stab trösten dich und er führt dich in dieses gelobte Land. Und das ist etwas, was einem am Ende, diese Kraft, das ist etwas, was einem am Ende dann nur aus dieser Christusbegegnung heraus erwächst. Aus dieser lebendigen Beziehung zu dem, der tot war und lebt. Deswegen ist dieses Hebt eure Augen auf eine gute Übung, den Sternenhimmel zu sehen und darüber nachzudenken. Aber es ist auch eine gute Übung, vielleicht die Augen zu schließen und zu heben und einfach zu beten, Herr Jesus, lass mich doch mal wieder ein bisschen mehr von dir sehen. Das ist eine andere Kraft. Und die gibt es in dieser Welt genau an einem Ort. Und das ist da, wo er zu Hause ist, wo er für uns gelebt und gestorben ist. Diese Kraft kommt allein aus der Beziehung zu Christus her. Und von daher sind wir eingeladen. Und das kann man gar nicht oft genug beten. So wie ihr auch in einer glücklichen Beziehung nicht irgendwann sagt, na komm, jetzt reicht's. Wir machen das immer so spaßhalber. Und die Ines und ich. Also irgendwie, ja komm. Ich glaube, heute Morgen hat sie mich noch gefragt, ob ich sie liebe. Und ich sage, ja, habe ich doch gestern schon gesagt. Und es gibt bestimmte Dinge, da gibt es nicht genug von. Und dieses Gebet, Herr Jesus, lass mich doch mehr von dir sehen. Das kann man mindestens einmal am Tag beten, um diese Kraft zu erleben, die einem dann auch so wie diesem Mann im Seniorenheim dort etwas verleiht. Da ist Red Bull ein Scheißdreck gegen. Lasst uns beten.